Mein heutiger Gast im FIF-Podcast ist Alfred Nordmann. Das ist ein besonderes Ereignis, denn Alfred Nordmann ist Begründer des Akademischen Viertels, genau vor 10 Jahren. Und er wird in Ruhestand treten zum September dieses Jahres. Und somit ist sein Vortrag im Akademischen Viertel am 13. Juli Premiere und Derniere zugleich. Alfred, herzlich willkommen. Meine erste Frage geht genau nochmal in diese Richtung. Nach 20 Jahren Philosophieprofessor an der TU Darmstadt, was waren im Rückblick prägende Herausforderungen für dich an dieser Universität, philosophisch, aber auch wissenschaftspolitisch?
Das ist eine große Frage. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Betonung liegt ja so ein bisschen an dieser Universität. Und das ist ja für jeden Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin schon mal eine Grundsatzfrage auch. Denn wir sind ja auf unterschiedlichste Weisen verknüpft. Das gehört ja zum Bild der Wissenschaft auch dazu, in einem eigentlich kosmopolitischen Zusammenhang. Wir Philosophen, wir sprechen mit längst verstorbenen Philosophen, Philosophinnen, die gehören sozusagen in unsere Gemeinschaft hinein, in unsere professionelle Gemeinschaft. Wir sprechen aber natürlich vor allem auch mit den Kollegen, Kolleginnen, die wir in England, Amerika, an anderen deutschen Universitäten haben. Und so bildet sich ja so eine Art virtuelle Community heraus oder eine Scientific Community. Und dann gibt es aber natürlich die Kollegen, Kolleginnen, die hier vor Ort sind, ja, die direkt das Büro nebenan haben oder die auf der anderen Seite des Campus ihre Arbeit leisten. Und entsteht natürlich immer die Frage, welche Art von Beziehung habe ich eigentlich zu denen, außer der Beziehung des glücklichen Zufalls, der mich halt hierher geworfen hat. Damit gehe ich natürlich auch immer wieder um. Das war für mich auch eine permanente Herausforderung, das stimmt. Und insofern ein bisschen erleichtert dadurch, dass ich eigentlich die Philosophie sehr stark von einem, ich sage jetzt mal, dramaturgischen Zusammenhang her verstehe. Ich war ja früher auch mal Dramaturg am Theater. Und was machen Dramaturgen? Die sind eigentlich dafür zuständig, Räume zu öffnen, also einen Raum herzustellen, in dem auf eine gewisse Weise gemeinsam gearbeitet, geforscht werden kann. Es ist natürlich ein bisschen anmaßend zu sagen, dass wir Philosophen jetzt den Raum erstellen, sage ich mal, in dem hier alle gemeinsam forschen. Aber ein bisschen was ist ja schon dran. Und das würde ich auch durchaus behaupten wollen. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen frech und sage, letzten Endes geht es ja immer darum, was ist gute Wissenschaft, was ist beispielhafte Forschung, welche Modelle, welche Best Practices sagen, wollen wir etablieren, wie zeichnet sich unsere Forschung auch im gesellschaftlichen Sinne aus. Und das sozusagen darzustellen, braucht es eines etwas größeren Raums. Und der ist eigentlich immer auch, sage ich mal, philosophisch, wissenschaftsphilosophisch bestimmt. Nicht? Dazu muss man nicht mit mir sprechen und dazu muss man auch mit keinen anderen Philosophen sprechen. Aber ich glaube, letzten Endes gibt es immer wieder so eine Art Register, in das wir uns bewegen, wenn wir sprechen. Und in diesem Register werden wir plötzlich philosophisch. Und ich habe so ein gewisses Sensorium dafür und mir gefällt es, da Leute zusammenzubringen, die vielleicht auch gemeinsame Probleme und Fragen haben und da Gespräche zu ermöglichen.
Zu den bleibenden Spuren deines Wirkens in Darmstadt zählt neben deinem Einsatz für die Sache von Janus die Etablierung des Veranstaltungsformats des Akademischen Viertels. Ich habe es gerade schon erwähnt. Im Jahre 2012, also genau vor 10 Jahren, wurde es von dir ins Leben gerufen. Was bewog dich damals zu dieser Idee?
Gute Frage, jetzt muss ich mich tatsächlich erinnern, was vor 10 Jahren war, obwohl, was ich eben gerade gesagt habe, schon ein wenig darauf hinwirkt. Die Idee, dass es Räume gibt, in denen wir eine Art Austausch führen über eigentlich, ich sage jetzt mal, Best Practices oder über Ideen der verantwortungsbewussten Forschung, über vielleicht auch die Bedeutung unserer Arbeit für die Gesellschaft. Also das war sicher schon so ein Hintergedanke, aber natürlich nicht ganz alleine. Es gab viele andere Vorgeschichten natürlich auch. Und an der TU Darmstadt gehört natürlich auch eine gewisse Vorgeschichte, dass sehr viel deinstitutionalisiert wurde, würde ich mal sagen. Also wir in Darmstadt hatten eben mal eine zentrale Einrichtung, die sich Janus nannte, die es sozusagen in dieser Form, in dieser auch Größenordnung natürlich nicht mehr gibt. Und wir hatten eine zentrale Einrichtung, die sich das Zentrum für interdisziplinäre Technikforschung nannte, das sich eigentlich auch schon verstand als eine Art Forum, in dem alle Kollegen, Kolleginnen an der TU zusammenkommen und Anträge und stellen konnten und gemeinsam forschen konnten. Und das war eine richtige Einrichtung, in der eben tatsächlich auch geforscht wurde zum Thema Interdisziplinarität und dergleichen mehr. Und diese institutionellen Formen wurden sozusagen abgeschafft zugunsten eines eher informellen Zusammenhangs. Und das kann man jetzt so oder so bewerten. Ich dachte jedenfalls, wir dürfen auf keinen Fall darauf verzichten, dass wir solche Foren haben. Ja. Und das Akademische Viertel schien mir ein sehr, sehr informelles Forum zu sein. Eigentlich immer gerade dadurch bestimmt, dass man einfach so, ohne größere Erwartungen, ohne Zielorientierung, ohne Ergebnisorientierung, einfach hinkommen kann und einfach anfängt zu reden, um zu sehen, was dann passiert. Und so ein Labor, ein kleines Labor vielleicht, das war vielleicht so der eigentliche Gedanke dabei, dass wir solche Räume brauchen und...
Das Stichwort Verantwortung, von dir schon erwähnt, bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und dein Vortrag im Akademischen Viertel wird ja auch das Thema Verantwortung in den Fokus rücken. Über die Schwierigkeit, verantwortlich zu philosophieren, hast du als Thema vorgegeben. Beim Stichwort Verantwortung denkt man natürlich fast unwillkürlich an Max Weber und seine prominente Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Vor einigen Jahren viel beachtet und viel diskutiert, war Hans Jonas Buch Das Prinzip Verantwortung, das er dezidiert als Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation vorgelegt hat. Haben diese Ansätze für dein Nachdenken über Technik und Verantwortung oder Verantwortung in der Technik eine signifikante Rolle gespielt?
Ja und nein. Also es gibt ja auch im Moment eine wichtige, eigentlich Policy Initiative, sagt man so schön, also von Seiten insbesondere der Europäischen Kommission ein Konzept, das ja sehr stark gefördert wird, das Konzept der Responsible Research and Innovation, wo auch die Verantwortungsthematik sehr groß ist. Und insofern ich als Wissenschaftsphilosoph eben an solchen Diskussionen beteiligt bin, geht es mir immer auch darum zu fragen, was für ein Verantwortungsbegriff ist hier eigentlich im Spiel. Und gerade Jonas ist, glaube ich, jemand, der auch in unseren heutigen Diskussionen über Nachhaltigkeit und dergleichen eine enorme Rolle spielt und dem wir gewissermaßen auch nicht vorbeikommen. Trotzdem, wenn ich jetzt von Verantwortung hier so spreche, dann meine ich das relativ harmlos. Also in dem Sinne harmlos oder vielleicht einfach sozusagen umgangssprachlich. Denn wenn ich von verantwortlich spreche, ist ja eigentlich der Gegenbegriff unverantwortlich. Also unverantwortliche Dinge soll man nicht tun. Das ist irgendwie so ein moralischer Standard.
Das macht man nicht.
Genau. Dieses unverantwortliche Handeln und was wäre dagegen sozusagen ein positives Modell, das treibt uns, glaube ich, in vielen, vielen Zusammenhängen um. Und stand ja auch so ein bisschen am Anfang des Akademischen Viertels. Wir haben ja sozusagen eingeladen, Kollegen, sich zu einem Aspekt verantwortlicher Forschung in ihrem eigenen Forschungsfeld zu äußern. Das wurde manchmal sehr buchstäblich genommen, manchmal nicht so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und manchmal ging es um Fragen wie Publikationspraxis, wie machen wir das, dass die Doktoranden, Doktorandinnen entsprechend gewürdigt werden in der Auflistung der Autoren. Also das ist ja ein großes Problem in manchen Feldern. In manchen Feldern dürfen nur so und so viele Autoren genannt werden. Wer wird zuerst genannt und an zweiter Stelle, wie kriegen wir das hin, dass eben da sozusagen auf eine gute Weise, auf eine verantwortliche Weise eben beispielsweise Autoren genannt werden. Oder es gibt natürlich viele Verantwortungsfragen in der empirischen Forschung, wenn wir, ich sage jetzt mal, Signifikanzniveaus nicht erreichen oder sowas bei einer Meinungsumfrage oder einer statistischen Erhebung. Wie gehen wir jetzt mit den erhobenen Daten trotzdem um? Vergessen wir sie, was wir eigentlich machen müssten? Oder schenken wir ihnen trotzdem eine gewisse anekdotische Bedeutung? Und was ist da sozusagen der verantwortliche Umgang dann mit einer im Grunde nicht wirklich erfolgreichen wissenschaftlichen Analyse? Und so weiter und so fort. Das entsteht ja in ganz, ganz vielen Zusammenhängen, diese Verantwortungsprobleme. Und nicht nur in Bezug auf die großen ethischen Fragen, also ob ich nun dies oder jenes tun darf, ob ich irgendwelche genetisch modifizierten Pflanzen ausbringen darf oder nicht. Wir Philosophen sind auch nur Forscher, Forscherinnen. Wir sind auch in verschiedensten Zusammenhängen gefordert und gefragt. Uns wird gerne unterstellt, dass wir sowieso uns immer für die Sachen der Ethik interessieren und da eigentlich zuständig sind. Die Philosophen sind jetzt nicht die Zuständigen für Fragen der Ethik. Wir reflektieren das vielleicht auf einer anderen Ebene, aber das ist auch nicht meine Hauptsache. Insofern dachte ich jetzt nur, gut, dann versuche ich das mal so anzugehen, wie vielleicht meine Kollegin an der Biologie, die Frage stellen, was, an welchen Stellen komme ich eben in Situationen, wo ich gewissermaßen vielleicht auch vielleicht unverantwortlich agieren würde.
Der Name Alfred Nordmann steht nicht zuletzt für Technikphilosophie. Warum lag und liegt dir so viel daran, diese nicht als sogenannte Bindestrichphilosophie zu verstehen?
Okay, Technikphilosophie, das ist Bindestrichphilosophie, das sind zwei große Begriffe. Und tatsächlich, du hast vollkommen recht, ich verstehe sie überhaupt nicht als Bindestrichphilosophie. Ich habe ja mal ein kleines Büchlein geschrieben, für das ich hier keineswegs Werbung mache, aber das sozusagen als Einführung in die Technikphilosophie genau auch davon ausging. Das ist vielleicht auch, worauf du dich beziehst. Ich habe in diesem Buch, das war gewissermaßen die Maßgabe, mit der ich mich da auseinandergesetzt habe, habe ich eben nicht gesagt, die Technikphilosophie ist ein Gebiet innerhalb der Philosophie, eine Spezialisierung, vielleicht ein Anwendungsfeld der Philosophie, sondern ich habe gesagt, wir haben jetzt 2000 Jahre Philosophie gemacht, eigentlich ohne Berücksichtigung der Technik. Der Homo Faber gewissermaßen kam nicht zu seinem Recht und jetzt machen wir es einfach nochmal, die ganze Philosophie von vorne, mit Technik. Ja, das war sozusagen mein Anspruch. Und das hat was damit zu tun, dass ich einfach davon ausgehe, dass die klassische Philosophie, aber das ist natürlich eine sehr spezifische Deutung jetzt, sehr stark von erkenntnistheoretischen Problemen geprägt ist und von einem eigentlich relativ modernen Bild auch des Geistes, des menschlichen Geistes, des Bewusstseins, der Intelligenz. Ja, die ist irgendwie in meinem Kopf oder irgendwo und da draußen ist irgendwie eine Welt und ich habe jetzt das Problem, wie kriege ich die zusammen? Ja. Und das ist ein ganz bestimmtes Bild, das so eine Art Betrachterposition voraussetzt. Also ich mit meinem Geist, wie kann ich sinnvoll mir erklären, was da alles da draußen in dieser Welt passiert? Und ich würde sagen, der Homo Faber, also der Mensch, der sich sein Haus baut und sich einrichtet mit technischen Mitteln und sich selbst produziert und reproduziert, dieser Mensch geht nicht von dieser Warte aus. Das ist nicht der Standpunkt, von dem aus sozusagen wir technisch in der Welt sind. Wer technisch agiert, ist irgendwie schon auf eine Weise mittendrin. Ja? Und das ist sozusagen ein anderer Ausgangspunkt, um all die Fragen zu stellen, des Wissens, des Menschenbilds, des Naturverständnisses und so weiter, die wir auch sonst so in der Philosophie diskutieren. Ja.
Ich darf zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal kurz auf die Sache der Verantwortung und zum Thema deines Vortrags am 13. Juli zurückkommen. In der Verantwortung steckt das Antworten. Auf welche Frage ist zu antworten? Und welches ist die Instanz, vor der wir uns verantworten oder verantworten müssen? Gibt es überhaupt die eine Antwort? Und gibt es nicht notwendigerweise Grenzen der Verantwortung? Kurzum, was macht es so schwierig, über Verantwortung bzw. verantwortlich zu philosophieren?
Ja, das ist eine ganz, ganz große Frage und ich werde die vielleicht ansatzweise am 13. Juli kurz ansprechen können. Und du hast erstmal ganz recht, Verantwortung, da steckt die Antwort drin, im Englischen Responsibility steckt irgendwie die Response drin. Aber Response ist natürlich mehr als nur Antwort auf eine Frage im Sinne von, ich gebe die Auskunft, die erwartet wird, oder sondern es steht natürlich auch drin, dass ich überhaupt mich in dieses Frage-Antwort-Spiel begebe, dass ich also responsive nicht sozusagen mein Ding so durchziehe, sondern dass ich mir von anderen sozusagen die Frage stellen lasse und mich sozusagen in die Pflicht nehme.
Auch herausfordern lasse.
Herausfordern lasse und ich sozusagen in der Pflicht auch bin, das gerade zu stehen, auch was ich vertrete. Und also hatte insofern auch natürlich viel mit Transparenz und Offenheit und sozusagen einer kritischen Offenheit auch vielleicht zu tun. Und das steht vielleicht im Vordergrund, denn tatsächlich die große Antwort auf die eine Frage, das ist ein Modell, von dem sich ja die Philosophie immer wieder verabschieden musste. Darin kann auch unsere Aufgabe nicht bestehen, dass wir Sinnangebote machen, sondern die Aufgabe ist eher darin bestehen, dass wir gewisse Formen der Reflexion einfach fördern und dass wir vielleicht auch einen Raum schaffen für nicht nur eben das philosophisch-ethische, sondern eben auch für das politische, also für die Frage natürlich, wie wollen wir leben? Eigentlich die klassische Frage. Ja. Eine Frage, die manchmal untergeht, wenn es nur noch ums Überleben geht.
Alfred, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, der vielleicht auch eine gewisse eigene Dramaturgie bietet und auch den ehemaligen Theaterdramaturgen erkennen lassen wird. Vielen Dank.
Vielen Dank meinerseits.